Kirgisistan. Nomadenland und Hochgebirgsseen mit Aksamay. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht es nach Kirgisistan, ein Land, das mich persönlich wirklich fasziniert hat seit meiner ersten Reise und seitdem zu meinen absoluten Lieblingsländern gehört. Kirgisistan ist für mich ein wahres Paradies für Wanderer. Es gibt gewaltige Berglandschaften, tiefe Hochgebirgsseen, eine noch immer lebendige Nomadenkultur und einfach total nette Menschen. Hier gibt es Landschaften, die mich wirklich sprachlos gemacht haben. Von den weiten Steppen und sanften Almwiesen bis hin zu schneebedeckten Gipfeln. Ich bin einmal zum Beispiel im großen Issyk-Kul-See geschwommen, dem kirgisischen Meer. Der wird von Thermalquellen erwärmt, ist zwar ein Hochgebirgssee, und von diesem See schaut man dann auf die schneebedeckten Gebirge des Tian Shan-Gebirges. Das war einfach herrlich. In der Nähe vom Issyk-Kul-See ist dann der Fairy Tale Canyon, eine Landschaft, die mich so an Nationalparks von den USA erinnert haben, so eine total bunte, farbige Canyon-Landschaften. Aber genug der Einleitung, wir haben ja da eine totale Spezialistin über Kirgisistan hier, Aksamay von unseren Partnern dort, mit denen wir zusammen die Reisen organisieren. Wir haben anlässlich jetzt eines Partnertreffens hier bei uns in Österreich jetzt sehr viele unserer Partner hier und das war natürlich eine super Gelegenheit, dich da hinter das Mikrofon zu bekommen. Schönen guten Tag, liebe Aksamay.
Hallo zusammen, hallo. Ja, das freut mich sehr, wirklich hier da zu sein, mit großer weltweit wandernden Familie zu treffen, allen Hallo sagen. Also ich war lange Zeit auch in Mutterschaft, so laut weiß das ja. Und seitdem habe ich also fast niemanden nicht gesehen und jetzt wiederzusehen, es macht wirklich eine große Freude.
Ja, ist schön, dass wir viele unserer Partner kennen sich schon von unseren früheren Partner-Academies. Während der Corona-Zeit haben wir dann eher Online-Treffen gemacht und jetzt geht es eben wirklich wieder los. Vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann. Du bist im Büro und auch als Guide, glaube ich, unterwegs.
Ich war früher als Guide unterwegs. Ja, ich bin Aksamay. Und ich bin Produktmanager für Weltweit Wandern in Kirgisistan.
Ja.
Und also sozusagen, wir machen Touren in Kirgisistan für Weltweit Wandern.
Ja.
Und jetzt momentan bin ich im Büro zuständig. Und dann, wir machen also verschiedene Touren dann, ja.
Ja. Ja. Ich meine, bevor wir so über die Touren, wie mir gesagt, das ist jetzt kein Podcast, wo wir jetzt da ganz viel Werbung machen, sondern es sollen Leute, die sich für das Land interessieren, einfach so eine Vorstellung kriegen.
Ja.
Weil ich muss ja sagen, für viele Menschen ist Kirgisistan noch immer so ein weißer Fleck. Wo liegt denn dein Heimatland, Aksamay?
Also Kirgisistan liegt in Zentralasien.
Mhm.
Ja, um genaue Vorstellung zu haben, dann soll ich sagen, wie im Osten, wir grenzen an China und im Norden grenzen wir an Kasachstan und im Westen an Usbekistan und dann im Süden so ein bisschen an Tadschikistan.
Mhm.
Ja, so
also
kann
ein
man
Binnenland,
auch.
Ihr habt genau, kein Meer, aber ihr habt diese riesengroßen Seen, oder?
Genau, ja, wir haben zweiter größte See der Welt, Hochgebirgssee, ja, und das liegt auch in Kirgisistan.
Ja.
Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich in diesem Bereich arbeite, dass ich mein Land vorstellen kann. Ja, ich bin selber ganz eng verbunden mit unserer Natur, mit unserer Kultur, Tradition, besonders mit Nomadenkultur. Meine Großeltern sind immer noch Nomaden.
Woher kommst du? Aus welchem
aus
Teil?
Süden, aus Südkirgisistan, aus Pamirbergen, Gebirgen, ja.
Da war ich vor zwei Jahren. Fantastisch.
Ja,
also da an der Grenze zu Tadschikistan.
Genau,
an
dieser Grenze
zu Tadschikistan.
Genau, ja, ist es. Und dann als Kind, wir haben immer lange Ferien, 3 Monate Ferien und ich habe dann bei meiner Großeltern verbracht diese Sommerzeit und dann auf der Weide, wie richtige Nomaden ohne Strom. Ja, deswegen, das kenne ich von Kindheit, ja. Und dann, das kann ich dann weiter unseren Gästen nahebringen, da so vorstellen sozusagen. Ja, das macht mich wirklich glücklich dann.
Also man muss ja ein bisschen genauer sagen, Nomaden ist in Kirgisistan heutzutage eher so Sommernomaden.
Genau,
also
Halbnomaden
sagen wir. Halbnomaden, man geht im Winter, wohnen die Menschen schon in einer festen Unterkunft, in einem Dorf.
Ja.
Und im Sommer ziehen die dann aber raus mit Pferden, mit Schafen, mit Kühen, dann hinaus auf die saftigen Wiesen, oder so ist das Nomadentum.
Ja, sie ziehen dann nur im Sommer um und dann im Winter kommen sie dann wieder zurück,
Und da gibt es ja dann so, man verwechselt es, aber seitdem ich mehrmals schon in Kirgisistan war, weiß ich es, diese Jurten, also so Geas, die schauen in Kirgisistan ganz anders aus als in der Mongolei. Man erkennt, als Kenner erkennt man den Unterschied.
Das stimmt ja auch, Und Jurten ist das für uns nicht nur so Behausung, das ist auch so eine traditionell und dann einerseits ist das auch, man kann schnell aufbauen, also leicht transportieren und andererseits ist das auch ganz eng mit unserer Kultur verbunden, zum Beispiel diese runde Form ist bezeichnet diese Lebenskreis sozusagen, und wenn du alle Details in den Jurten siehst, alle Mustern aus den Felsen, da siehst du alles, wie die Nomaden leben, wie nah sie zur Natur sind und wie wir diese Natur hochschätzen, was zum Beispiel diese Flüsse und dann diese hohe Berge, Tiere, die da auf der Weide sind. Und das haben wir alles auf den Mustern.
Symbole, oder?
Genau, Symbole, auf den Mustern gezeichnet, die wurden.
Also ich weiß nur aus der Mongolei, da gibt es ja so strenge Regeln. Wenn man hineingeht, ist das wahrscheinlich bei euch auch so.
Ja, auch so.
Links die Frauen, rechts oder wie auch immer.
Ja,
oder?
Das stimmt. Ja. Mhm. Da ist es, Jurten ist es immer in drei Teilen geteilt. Mhm. Rechts ist das Küche, wo Frauen kochen und dann etwas machen. Und links ist es für die Männersache, Satteln, dann solche für Jagen zum Beispiel Sachen. Und dann Mitte, Ehrenplatz, wir sagen, für die Gäste. Mhm. Und von Kindheit, ich habe im Kopf alles Beste für die Gäste.
Ah, schön,
ja, und Gäste für uns, wir sagen immer, als wir Geschenk, deswegen, wenn jemand vorbeigeht, dann sollen wir etwas geben für den Gast, Und dann unsere Gäste auch, sie wundern sich sehr, wenn sie auf der Reise sind, wir wandern gehen und dann treffen einen Nomad und der ladet uns zum Tee so plötzlich, sehr spontan und dann oder zum Essen, sie freuen sich sehr, wenn wir dann reinkommen, und dann wenn wir Tee kosten oder Brot, frisches Brot kosten,
das habe ich wirklich mitgenommen, diese wahnsinnige Gastfreundschaft und Freundlichkeit. Ich glaube, wenn man dich so reden hört, kommt es ein bisschen rüber. Du erzählst eben die Großeltern und du hast auch so das Aufwachsen. Ja. Das kann ich echt als Besucher bestätigen, diese totale Offenheit und Freundlichkeit Gästen gegenüber.
Ich kann sogar eine Geschichte von meiner Kindheit erzählen.
Ja.
Wir leben auf diesem Pamir Highway und dann damals gab es viele Gäste und die sind immer Rad gefahren.
Ja.
Ja, sehr wahrscheinlich nach China. Ich war ein ganz kleines Mädchen.
Mhm, und die ersten Touristen,
die ich gesehen habe. Aha. Und ich damals dachte, dass sich alle Touristen Russisch sprechen.
Ja, okay.
Ja, genau. Ja, aber die können es ja, genau. Mhm. Und mein Opa, der hat irgendwie auf draußen gewartet, immer, der hat eine Tüte und der wollte diesen Gästen geben.
Geschenke.
Die in der Tüte, auch also mit Brot, mit dann Käse, mit dann Fleisch. Mhm. Aber die Gäste, sie haben nicht genommen. Und jetzt verstehe ich, warum. Weil sie zu viel Gepäck haben auf dem Rad.
Ah, die konnten nicht.
Und mein Großvater immer war beleidigt. Ja.
Ja, dass die Gäste keine Geschenke annehmen.
Ja,
da sollte man sich schon als Touristen so ein bisschen die Höflichkeit so des Landes kennenlernen.
Das solche Geschichten, für mich.
Also ich muss ja sagen, ich war jetzt inzwischen schon mehrmals in Kirgisistan unterwegs. Ich habe es ja bei meiner Einleitung gesagt, das Land hat mich umkaut. Also nicht nur diese Naturschönheit, sondern vor allem bei euch sind es die Menschen.
Genau.
Es ist ja kein so reiches Land. Ihr habt weder irgendwie riesig viel Erdöl wie euer Nachbarstaat Kasachstan oder Bodenschätze oder Baumwolle. Ja. Aber der Reichtum von Kirgistans ist, glaube ich, wirklich sind die Menschen dort.
Menschen, ja, ich stimme zu.
Menschen, Natur, Schönheit. Man sagt auch, ist ein blöder Vergleich, aber so ein bisschen die Schweiz von Zentralasien, weil es eben so herrliche, auch Edelweiß, haben wir gesehen, genau, ja, gibt. Ich glaube, etwas, was uns auch auszeichnet, ist, sind wirklich die tollen Leute auch in unserem Team. Mhm. Da ist wirklich so, also ich war mit einigen Guides da unterwegs vom Team. Da fällt mir vor allem aus, also es gibt auch tolle Männer wie den, ja, Salamat, haben, ja, wir schon geredet, genau, aber die starken Frauen bei euch, also das ist so verwirrend. Man liest ja, Kirgistan ist ein muslimisches Land und dann sieht man diese, so wie auch du, Aksamay, diese selbstbewussten, total gut gebildeten und ausgebildeten, ja, Frauen. Wie, woher kommt das?
Also das kommt, ich glaube, schon von den Nomaden auch, mhm, weil, mhm, wir sagen, wir haben sogar ein Sprichwort, der, mhm, Mann ist Kopf, aber die Frau ist Hals, auf jeden Fall. Mhm. Ja, wie unsere Frauen, sage ich, ja, die sind sehr, sehr schlau und klugschlau. Mhm. Ja, weiße, mhm, Frauen, die machen, als ob die Männer so Herren sind, aber in Wirklichkeit, die
sind,
steuern
sie
wir,
die
genau,
ja,
die sind
hinten,
die Chefin,
ja, genau,
genau.
Mhm.
Das habe ich ja, ja, von meiner Oma gesehen,
aha,
von meiner,
okay,
Mutter gesehen,
ja,
und das ist unser Vorteil, unsere, mhm, Macht, würde ich sagen, mhm, ja, mhm, und dann auch, also dann die, während der Sowjetzeit, es war, mhm, wichtig, dass die alle Ausbildung bekommen, besonders, mhm, die Frauen, mhm, ja, die, es gab auch viele Arbeitsplätze für die Frauen, mhm, und momentan, mhm, ist das auch so geblieben. Ich habe, mhm, gesehen, wie meine Oma hat gearbeitet, mhm, und ich habe gesehen auch, wie meine Mutter arbeitet, ja, ich sehe, und deswegen habe ich auch dort einen guten Vorbild, mhm, bekommen, mhm, und ja, und dann,
ja, super, ja, ja. Na, ich habe auch so, wir haben ja vorher auch schon ein bisschen geredet über so die verschiedenen Kulturen, wenn man anschaut so nach Indien rüber, also Länder, die eher vom Westen, von Großbritannien kolonialisiert wurden, dort haben die nicht so viel für Bildung. Da hat man die Menschen eher, hat man die Rohstoffe rausgeholt, hat geschaut, dass man Arbeiter bekommt, aber die Russen haben in ihrer Kolonialzeit in Zentralasien wirklich viel für Bildung und für Frauen getan.
Genau.
Merkt
weil,
man bis heute.
Ja, wir, hm, hatten auch viele Betriebe,
ja,
und auf die Betriebe zu arbeiten, man braucht da auch Ausbildung,
ja,
und deswegen viele, nicht nur Männer, mhm, auch Frauen, mhm, auch sind sehr gut ausgebildet, und bei uns sind es momentan, das Textil ist auch sehr entwickelt,
mhm,
ja,
mhm,
und mit Baumwolle auch, aber wir haben nicht so viel Baumwolle, aber Textil,
ja,
und deswegen gibt es auch in einigen Städten sogar mehr Arbeitsplätze für die Frauen,
mhm,
als für die Männer.
Ja,
ja.
Wow. Na, also ich habe auch wirklich gestaunt in den entlegensten Gegenden, wo wir gekommen sind. Frauen selbstbewusst, man hat mit ihnen geredet, ja. Also wir haben, was total toll ist, muss ich noch erzählen, ist in Kirgistan dieser Community-Based Tourism. Das bauen wir auch viel auf den Reisen ein, dass man bei einer Familie zu Hause übernachtet und dann meistens von der Mutter der Familie bekocht wird. Und da sind wir da im Wohnzimmer gesessen und die Frau hat gesagt, ja, sie war früher Krankenschwester und hat im örtlichen Krankenhaus gearbeitet. Jetzt ist sie in Pension und jetzt hat sie sich so einen kleinen Tourismus, also so Bed and Breakfast und Abendessen, aber die hat einfach von ihrem Leben erzählt, von ihrem Job und das in einem wirklich entlegenen Teil, so ganz im Osten von Kirgistan.
Ja,
war echt erstaunlich.
Das,
ja,
das stimmt. Hm. Also das heißt nicht nur in der Nähe von Bischkek oder Hauptstadt,
ja,
es ist auch tief,
ja,
in den Bergregionen, da die mit diesen Community-Based CBT, mhm, sagen wir, mhm, Gasthäuser, ja, das funktioniert super toll, weil,
ja,
die Frauen sind sehr verantwortlich da.
Das stimmt.
Und sie sind zu Hause einerseits und,
ja,
machen auch so ein tolles Geschäft, ein tolles, mhm, Geschäft. Ja,
mhm, ja, und es ist eine super Möglichkeit und ich war erstaunt, weil es gab einige Bäder, die waren eigentlich, das war ein hoher Standard.
Ja.
Ich glaube, das haben irgendwie, waren das so Entwicklungszusammenarbeitsprojekte von der Schweiz, also das hat schon eine ganz lange,
ja,
Geschichte, dieser Community-Based Tourism und ich finde das so großartig, das ist so voll, was wir bei Weltweit Wandern auch wahnsinnig gern haben, dass man wirklich nah am Land reisen kann.
Genau, ja. Und da kann man auch sehr viel, wie sagt man, hautnah diese unsere authentische Kultur erleben, den, direkt mit den Lokalen, also nicht touristisch. Die sind, du hast es selber, die sind gar nicht touristisch, die sind ganz lokale Menschen, ja, die Gäste empfangen und
mit
dann
ihrer
die,
genau,
mit ihren Geschichte, mit ihren Herkunft auch. Es gibt auch nicht nur Kirgisen, auch internationale Familien in Kirgisistan.
Ja.
Und dann, ja, das ist auch toll. Und sie machen auch mit den Gästen verschiedene Gerichte da zusammen. Dabei erzählen sie Geschichten, wie sie nach Kirgisistan angekommen sind oder wie sie Geschäft angefangen haben. Mhm. Ja, das ist wirklich toll, ja.
Das
und es gibt immer viele Fragen von den Gästen. Ja,
und dann kann man miteinander reden.
Genau.
Und gerade bei einer kleinen Reisegruppe so im Wohnzimmer zusammenzusetzen, übersetzt sie ja immer dann voll nett. Da kann man wirklich, ich glaube, so ein Abend bei einer kirgisischen Familie ist einfach so ein Eintauchen in die Kultur.
Genau,
wirklich.
Ja, das stimmt.
Und weil du sagst, die kommen aus verschiedenen Ländern, das war für mich auch so, wow, wenn du liest, Kirgisistan war quasi in der Sowjetunion Zeit und davor ein Vielvölkerstaat.
Ja.
Da gab es deutsche Einwanderer und aus dem ganzen Osteuropa sind Leute bei euch eingewandert. Ich glaube, sogar die Helene Fischer hat irgendwie aus Kasachstan, quasi Wurzeln.
Ja.
Also berühmte Schlagerstars, die Familien kommen deutschstämmig aus Zentralasien.
Ja.
Unglaublich. Und das ist überhaupt so, jede Reise, zuerst weiß man nicht über ein Land und dann plötzlich merkt man ein multikulturelles Land, plötzlich mitten in Zentralasien, früher hinter dem eisernen Vorhang. Wirklich erstaunlich.
Genau, ja. Und wir haben auch eine Sprache, russische Sprache.
Mhm.
Ja, bei uns ist das Kirgisisch, das ist Nationalsprache,
und
Russisch auch, aber zweite Offiziellsprache. Und diese russische Sprache geeignet ist. Und wir in Kirgisistan leben über 80 Nationalitäten.
Mhm.
Und
über
80. Nationalitäten und unsere eigene gemeinsame Sprache ist Russisch. Deswegen, wir können uns gut umgehen sozusagen und gut verstehen auch. Obwohl wir sie sehr verschieden sind, wie du gesagt hast, Deutsche, Koreaner gibt es auch, von verschiedenen Religionen, Russen selber, ja.
Ja, also das war wirklich, wirklich erstaunlich. Also so plötzlich geht so eine neue Welt auf, weil wir haben ja doch in der Schule, man lernt bei uns im Westen eher was über England, über so diese westlichen Länder und über diese russischen Kolonien oder Bruderstaaten lernt man so wenig und deswegen ist so eine Reise gerade nach Kirgisistan wirklich so ein Augenöffner und so ein ständiges, wow, was Deutsche und 80 verschiedene Nationen. Eins der großen Wows war für mich, ich habe ja Architektur studiert vor meiner Karriere als Reiseveranstalter, war schon eure Hauptstadt Bischkek.
Ja.
Also das ist so, man hört dann Plattenbauten, Sowjet-Städtebau, aber ich war wirklich begeistert. Riesige Parks, ein großes Musiktheater, also eine Art Opernhaus. Eine unserer Guide, die Begeim, war sogar Sopranistin dort im staatlichen Opernhaus. Musikclubs mit Live-Musik, Leute draußen, das hat mich so voll verwirrt, wo ich mir gedacht habe, ein muslimisches Land, Ex-Sowjet-Staat und plötzlich ist dort so lebendig und so schön.
Das stimmt, Bischkek ist das ein, wir sagen, voll von Kontrasten.
Ja.
Einerseits sieht man wirklich diesen Architektur von den russischen Zeiten, das heißt diese Blockhäuser auch, obwohl sie so ein bisschen grau sind, aber sie geben irgendwelche Charme zu Bischkek. Und dann, wir haben auch wirklich viele Parks. Mhm. Insgesamt haben wir über 800 Hektar in Bischkek in der Stadt.
Nur Parks.
Wow, und dann, genau. Mhm. Und dann, es war auch eine von grünsten Städten während der Sowjetzeit.
Mhm.
Und parallel dafür existieren, wie du gesagt hast, moderne Hochhäuser, moderne Cafés und dann mit Live-Music, mit ganz, ganz moderne, wie westliche Jugendliche auch. Mhm. Ja, das ist alles auch in einer Stadt.
Ja, die Leute flanieren draußen, gehen spazieren.
Ja.
Ein großer Platz voller Leben. Also allein Bischkek, es hat mich echt begeistert. Und ich muss ja sagen, als Architekt finde ich diese sowjetisch-futuristischen Betonbauten manchmal richtig cool. Also genau. Sind oft richtig mutige, moderne, futuristische Architektur zwischendrin. Also war für mich echt erstaunt. Da haben sie gute Architekten verwendet.
Genau, ja. Besonders mir persönlich gefallen die Gebäude von der Marmor. Hast du gesehen, diesen Musee aus Marmor? Marmor. Also zum Beispiel unser Museum, Geschichte-Museum ist aus Marmor. Okay. Außer die Giedunghäuser, die waren auch schön aus Marmor gemacht.
Ja, also das ist richtig coole Architektur.
Genau,
das
ist genau, ja.
Und man merkt auch, die Leute nutzen das. Man ist draußen, Live-Musik aus allen möglichen Bars. Ja. Gar nicht so die Vorstellung von einem weit abgelegenen Land, sondern man hat wirklich das Gefühl, da steppt der Bär, da ist wirklich viel los. Vielleicht gehen wir so ein bisschen durch, was gibt es denn so zu sehen? Wir haben schon geredet vom zweitgrößten Binnenhochgebirgsee in der Welt. Wie spricht man aus? Issyk-Kul?
Issyk-Kul, genau.
Issyk-Kul. Ja. Wie groß ist der? Ich glaube fast 200 Kilometer oder wie lang ist der?
Ja, 176 Kilometer lang. Ja, ja, und breit ist er 70.
Also
70.
Ein riesiger See. Ja. Wie hoch liegt der?
Liegt auf der Höhe 1600 und viele sagen auch kirgisische Perle oder kirgisisches Meer, sagen wir. Ja. Das ist wirklich riesengroß. Ja, und dann Umgebung, Landschaft von Issyk-Kul-See ist es auch sehr vielfältig. Oh, man kann alles erleben, auch von Wälder bis den Wüsten, von Canyons. Sehr wahrscheinlich, du kennst diesen Canyon Skaska.
Genau,
Fairy Tale. Ja. Genau, wenn man da ist, dann man merkt nicht, dass du auf der Erde bist. Ja? Ja, das ist, als ob du auf einem anderen Planet bist.
Wie ein Mars, so ganz
wie ein Mars,
bunt,
genau.
Knallig,
vor kurzem habe ich auch einen Artikel gelesen, das war eine Werbung. Da hat man geschrieben, möchtest du eine Wanderung auf Mars machen? Mhm. Ja, das war über Kirgisistan. Warst du mal schon dorthin, ja.
Und ich habe schon geschrieben, der Hochgebirgsee ist von Thermalquellen gespeist. Das heißt, es ist wunderschön, dort zu schwimmen und man schaut auf die schneebedeckten Berge. Rundherum hat man dann eben Nomaden, die im Sommer da quasi Halbnomaden, die ihre Zelte aufbauen. Man kann wunderschön gleich vom See weg wandern. Und was mich auch sehr begeistert hat, war so die Vielfalt der Landschaft. In manchen Tälern, ich habe nicht ganz kapiert, wie das geht, in manchen Tälern sind Wälder, also so fast wie bei uns schaut's aus, Gebirgsbäche, die runterrauschen, die schneebedeckten Berge und gleich daneben ist es dann fast wie eine Wüste. Also die Wälder bei euch brauchen so einen gewissen Schutz, die sind oft nur so auf einer Seite vom Berg und auf der anderen Seite hast du eine komplett andere Landschaft.
Ja, das stimmt auch wirklich. Dann unsere, wie ich schon gesagt habe, unsere Natur ist es wirklich sehr vielfältig hier.
Ja.
Und dann man kann da auf eine kleine Strecke, man kann viele. Letztes Mal, als ich mit den Gästen gefahren bin, das war eine private kleine Gruppe. Sie haben 17 Länder gezählt, die man auch man unterwegs sehen könnte. Ja, 17 Länder fahren. Ja, also, das war auch USA, Kanada, dann Norwegen. Das ist alle Länder. Dann da in einem kleinen Land.
Wobei es ist immer schwierig, solche Vergleiche, weil Kirgisistan, man bekommt so ein bisschen eine Vorstellung, aber Kirgisistan ist Kirgisistan und das ist einzigartig, aber so viel geht, dass man so Bilder hat. Also ich sage ja oft, es schaut fast aus wie Nepal dann im Hochgebirge, dann im Süden, im Pamir. Ja, wir haben ja inzwischen einige Reisen entwickelt, die so über die Grenzen gehen, weil das ist ja ein bisschen schade, weil während der Sowjetzeit war das ja alles ein riesiger Raum, wo man frei reisen konnte und jetzt ist doch ein bisschen schwierig. Ich weiß zum Beispiel, von eurer Hauptstadt konnte man über den Berg nach Almaty quasi rüberwandern, das ist jetzt schwieriger, aber wir haben so in einer Reise quasi hinauf nach Kasachstan, über die Grenze oder auch im Süden, dass man nach Usbekistan reisen kann. Es ist ja eine total spannende Region.
Genau, ja. Und diese Kombinationsreisen, das ist wirklich eine tolle Idee.
Ja.
Und zum Beispiel die Kombinationsreise mit Kasachstan, das kannst du sehen, zwei Arten von Nomaden sozusagen. Steppennomaden und Bergnomaden. Ja, und das ist in Kasachstan, du besuchst diese, wie sagt man, Horizontbreite, dann Steppen, das ist wunderschöne, riesengroße, du siehst wirklich
Dünen,
riesen, genau, Sanddünen,
Canyons. Singen.
Genau, ja, die singen und Canyons auch und ja, dann kommst genau. dann nach Kirgisistan ja. und dann schneebedeckte Berge ja, genau. und dann auch dann an der Grenze mit Kasachstan und China haben wir auch die höchste Gipfel da, 7400 ja, und schneebedeckte Gipfel ja, siehst du ja. dann auch, das ist auch eine tolle Kombination und mit Usbekistan ist es auch eine Kombination mit Kultur und Natur. Ja. In Usbekistan, du reist wunderschöne, diesen Märchen aus den Städten, auf den, genau. aus den Märchen, wie Samarkand, Bukhara, viel Geschichte, viel schöne also Gebäude von der Seidenstraße und dann kommst du wieder nach Kirgisistan und hier erlebst du dann die Natur. Ja. Schöne Kombination zwischen Natur und Kultur.
Das ist wirklich so, auf so einem kleinen Raum bietet Zentralasien so viele unterschiedliche Aspekte, weil, muss man schon ein bisschen sagen, in Kirgisistan, es stehen ein paar so Türme und Karawansereien aus der Seidenstraße, aber was natürlich in Usbekistan ist, mit dieser, wie heißt der, Registan
genau.
Platz, ist natürlich so, wo ich dann auch so ein bisschen aus der Geschichte gelesen habe, puh, bei uns hat man immer gesagt, das finstere Mittelalter in Europa, aber das war bei euch überhaupt nicht finster, weil da war im Ur-Iran Hochkultur, da gab es Universitäten, die die griechischen Philosophen dann übersetzt haben und wo Medizin und Forschung und Astrologie eine Blüte hatten. Gerade so in eurer Gegend, wäre auf der Seidenstraße, wo es bei uns recht finster war, war dort wirklich eine Hochblüte bei euch.
Genau, ja, das stimmt. Ja, diese Zeit wirklich eine war eine sehr Entwicklungszeit, sagen wir auch. Ja. Viele Bücher da ja, von vielen Philosophen, wir haben
Medizin.
Auch auf das Medizin, genau, genau. Yes, ja.
Also da das ist bei euch wirklich in eurem Gebiet wirklich durch den Handel so war so ein Weltwissenszentrum.
Genau, wie Exchange sozusagen war das ja, damals, ja.
Ja, voll. Also genau. Das ist, macht gerade diese Seidenstraße so wahnsinnig interessant. Und wie gesagt, du hast ja gesagt, ihr seid an der Grenze zu China. Das war halt dieser berühmte Handelsweg da mit Seide und mit Waren, aber eben auch mit Wissen.
Genau. Und die Lage von Kirgisistan ist damals war schon eine gute Lage. Es wie ein, sag mal, Knotenpunkt ja. Ja, auf der Seidenstraße.
Ja. Mhm.
Und von Kirgisistan, man konnte dann in verschiedene Richtungen gehen. Entweder gehst du dann nach Osten weiter, dann nach China und dann nach Norden gehst du dann weiter nach Kasachstan, Russland, solche. Und deswegen hatten wir auch da große Bazar auf der Seidenstraße. Ja, wieder. Genau, Handelsplätze, ja. Und heutzutage man findet immer noch diese Sachen von der Seidenstraße, ja.
Da möchte ich ein bisschen springen in den Süden von eurem Land. Der Norden ist ja recht hoch, also außer der Hauptstadt. Almen, riesige grüne Flächen. Und wenn man dann in den Süden hinunterkommt, geht es etwas tiefer hinunter und es ist eine sehr fruchtbare Region, das Ferganatal
heißt. Genau.
Also da kommen auch die Länder Usbekistan und Tadschikistan ganz nahe, weil das ist so quasi ein fruchtbares Ackerland, wo man ganz viel produzieren kann und wo es eben auch mit Osh eine Stadt gibt, die immer schon wichtig war für die Karawanen.
Ja, stimmt. Und Osh war wirklich eine auch von sehr entwickeltsten Städten von auf der Seidenstraße. Und dann, wir haben diesen Berg in der Mitte von der Stadt. Ja, und dann das war wie einen Treffenpunkt für die Karawanzereien.
Ja.
Und daneben gab es sogar Hotels und dann Saunas, die konnten da sich ausruhen, ja. Und Ferganatal, wie du gesagt hast, ist ein sehr fruchtbares Land, ja. Und wir haben auch von Kirgisistan dann fließen viele Flüsse, ja. Und dann die werden auch dann von diesen Flüssen bewässert. Und dann auch Baumwolle.
Ja,
ja, Baumwolle ist das wie ein Gold in den Zentraleisernen Ferganatal, sagen wir.
Ja, das geht ja dann so rüber nach Usbekistan, wo ganz viel Baumwolle angebaut wird. Und dann, das war eben vor 2,5 Jahren für mich so fantastisch, fährt man dann noch weiter hinunter in den Süden und dann ist es so wirklich, man muss sich das vorstellen, man kommt so über den letzten Pass rüber, so Richtung Grenze Tadschikistan und ich habe es erlebt, wie so, ich weiß nicht, Dutzende, vielleicht hunderte Kilometer eine Wand der Pamir, so wie eine gewaltige Gebirgswand, die über so einem Tal vor einem so aufsteht. Also das war so ein Blick, unglaublich. So ein Panorama habe ich kaum vielleicht vom Flugzeug auf den Himalaya, aber in Kirgisistan hast du eben so einen Pass, dann eine riesige Ebene und dahinter eben dieser hohe Pamir. Das war, und dort kommst du her.
Genau, ja, es ist, ja, ich bin da groß geworden.
Ui, das ist
genau
schön,
ja,
bei dir.
Ja. Ja, das war wirklich wie sagen immer Blick wie auf dem Bild.
Ja,
und ja, wie gemalt, ja, ist das, ja, und dann man sieht, und das ist gut, was das ist erreichbar. Man muss nicht extra, ich weiß nicht, trekking gehen oder um so einen Blick.
Ja, man kann hinfahren.
Ja, und dann, ja, du siehst dann wunderschönes diesen Panorama-View und da liegt auch diesen Lenin-Peak, ja, Lenin-Gipfel, dessen Höhe ist das 7140 fast.
Ja, und dort, ja, kann man so am Fuß vom Peak Lenin haben wir dann eben, da gibt es so Jurtencamps.
Genau.
Und von dort aus kann man dann so Tageswanderungen hinein, so in die Gletscher. Also du kannst wirklich quasi, fährst mit einem Geländewagen dorthin, bist in einem Jurtenlager und machst dann so Ausflüge in die Gletscherregion vom Peak Lenin. Das,
ja,
war von, echt wunderschön. Ja,
ja, und mit unserer Weltweit-Gruppen, ja, machen, ja, wir auch. Mhm. Dann, wir machen einen Stieg auf den Jüchener Gipfel, ja. Das 5000, was, ja.
So ein Aussichtsberg,
genau,
direkt
ist
vor,
genau,
der
vor das, genau,
Peak
Lenin,
ja,
ja. Ja. Das ist, ja. Und Peak Lenin ist es auch dann, die Menschen, die auf Everest möchten, dann,
ja,
machen sie da sozusagen ein Training.
Ja.
Training, ja, Peak Lenin.
Und ich glaube, früher war es einmal in der DDR oder wie noch der eiserne Vorhang war das natürlich für Russen, für Leute aus Ostdeutschland, war das quasi so der erreichbare Himalaya-Ersatz,
genau,
oder?
Ja,
wo die Bergsteiger,
stimmt,
unterwegs,
ja,
waren, ist berühmt. In der,
genau, ja, aber der erste, ja, Reisende, erste Bergsteiger war Marco Polo.
Ah, okay, da, wusste ich gar nicht.
Der,
okay,
war als erster, ja, in Pamirbergen. Und
der ist so draufgegangen, echt? Da war so bergfest.
Marco also Reisende sozusagen.
Reisebeschreibung.
Aha,
okay.
Und der,
ja,
war das als erster. Aber damals war das schwierig, wirklich. Ja, das,
ja.
Oder, ja, und jetzt ist das viel besser geworden. Man kann auch mit dem Auto gleich hinfahren und dann, ja, und aber erst ein von ersten war auch Marco
Polo. Also er hat quasi das beschrieben.
Genau,
es,
ja,
gibt ja dann die Marco Polo
Schafe, genau,
bei,
ja,
so,
ja, bei uns, ja, deswegen hießen,
ja,
das auch so. Und diese Schafe meistens kommen aus Pamir Highway, ja, aus Pamir-Gebirge.
Du, ein anderer berühmter Mann, den man bei euch trifft, ist natürlich der Alexander, oder? Der ist dort auch durchgekommen. Alexander der Große war dort unterwegs.
Ach
auch,
so,
ja,
ja, der war auch. Und dann, wir sagen, wir glauben auch, dann, wir haben der größte Walnusswald der Welt.
Ja, genau.
Ja, und
genau,
dann,
das ist ja auch im Süden.
Genau, das ist auch im Süden.
Wie heißt der? Aslan?
Aslanbob heißt,
ja,
das, ja. Und dann, jetzt auf Russisch sagen wir griechische Waldnüsse.
Ah.
Aber in Wirklichkeit, der hat, wir sagen, da seine Soldaten in der
von
Tasche
Alexander?
Haben, genau,
ja,
mitgenommen.
Aha.
Und deswegen hießen sie jetzt so griechische Waldnüsse. Aber ursprünglich,
ja,
die Bäume, die sind 1000 Jahre alt,
okay,
ja, und die kommen, ja, also aus diesem Gebiet.
Ja, ich durfte das auch besuchen und es ist wirklich fantastisch, ist ein Weltnaturerbe, diese,
genau,
riesigen, ja, Walnusswälder, fast Urwälder, wo man da stundenlang durchgehen kann und spaziert unter so einem, wie eine Kathedrale, weil die Bäume werden ja riesenhoch und dann geht man so, wandert man so durch. Das ist wirklich ein großes Naturschauspiel. Und ich habe schon damals gehört, so die Geschichte ist, die kommen vom Alexander, weiß man nicht.
Ja,
aber,
das weiß man, es gibt,
ja,
keine Beweisungen, aber
genau,
wie es. Ja.
Aber wieder so eine dieser Entdeckungen, wo man einfach sagt so, wow, das habe ich auch noch nie so gesehen. Wunderschön, ja,
ja,
ja. Vielleicht so ein bisschen was zum Essen, dass wir es haben. Wie schaut es mit der kirgisischen Küche aus?
Ja.
Also mir hat sie gut geschmeckt.
Ja,
ja,
ja, nicht
aber
nur du, dass
was,
also,
ja,
viele sagen das.
Ja.
Und wie ich schon gesagt habe, wir in Kirgisistan leben viele Nationalitäten und dann deswegen ist das Küche sehr gemischt. Zum Beispiel, wir haben Mantel, das ist wie Dumpling. Ja, und
so Teigtaschen.
Teigtaschen,
ja,
genau, ja. Oder haben wir auch Plov, auch dann, das ist der selber auch bekannt für Reis, Karotten, Fleisch und Zwiebeln.
So
und das
Reiseintopf,
genau,
so,
ja,
ja,
Reiseintopf,
Plov,
genau.
Ja.
Aber unser Nationalgericht, das ist, wie sagen, Beshbarmak, das Fünf Finger, übersetzt man, das ist Teig mit Fleisch gemacht, ja. Und du hörst jetzt alles mit Fleisch,
ja,
aber für unsere Gäste, das genau machen wir ohne Fleisch auch.
Ohne Fleisch,
genau, ja. Also es geht auch ohne Fleisch, ja. Und Lagmann, oder weil die Gäste machen auch zusammen, ja, mit unserer Gastfamilie. Die ziehen diesen Teig und dann machen Lagmann auch.
Was ist Lagmann?
Lagmann ist das selbstgezogene Teig mit Beilage, wie du kannst Gemüsebeilage machen, das Gefühlung, genau, ja. Und dann auch, oder mit Fleisch auch. Ja.
Also durchaus gutes Essen, ich kann es bestätigen, ich bin als Vegetarier unterwegs gewesen und ich bin sicher nicht verhungert und es war ein herrliches Essen. Auch im Sommer viel, viel Gemüse, weil es wächst ja auch viel in Kirgisistan.
Genau. Ja, sogar während der Wanderungen, wir bieten auch vegetarisch, ja, das Richtige, vegetarisch mit Gemüse, mit frischen Obst, Gemüse, ja, das ist sehr, sehr lecker.
Was könnte unsere Gäste noch interessieren? Das Erste, was wir oft hören, ist, was ist denn die beste Zeit, um nach Kirgisistan oder um zu euch zu fahren? Wann soll man denn kommen?
Ja, wie ihr wisst, Kirgisistan ist das, 90% sind Berge. Mhm. Ja, und das ist ein Bergland. Deswegen
kontinental.
Kontinental, ja. Klima ist das kontinentale.
Es hat schon sehr kalte Winter.
Genau, ja, aber sehr warmen auch, warmen Sommer. Mhm. Und dann, wir haben vier Jahreszeiten, was darüber wir freuen
so
uns
sehr,
genau.
Ja.
Mhm. Und beste Zeit für die Reise, für die Wanderung, besonders ist von Mitte Juni bis Ende September, ja, sozusagen. Ja, das ist beste Zeiten zum Reisen.
Wenn man
zu reisen.
So ein bisschen ins Gebirge raufkommt.
Genau, ja, wenn Wetter in den Bergen stabil ist, das ja. Und dann die Nomaden kommen auch auf die Weide. Wir orientieren uns immer an die Nomaden.
Ja.
Sie wissen, dass das Wetter am besten als wir in der Stadt. Genau.
Und ich glaube, wenn man so zu früh ist, im Mai liegt dann doch noch Schnee oder ist die Almen sind noch nicht besiedelt, da ist es nicht so schön raufzugehen.
Genau, ja, oder die Pässe sind zu.
Oder die Pässe, ja, genau. Ja. Also gibt es ja auch, wie heißt der zweite tolle Bergsee mit den Nomaden rundherum?
Songkulsee.
Songkul,
das ist ein von Highlights.
Das ist wirklich, haben wir noch gar
nicht
erzählt.
Genau, ja, genau. Ja. Und dann vor kurzem haben wir auch mit unseren Kollegen darüber gesprochen, wenn wir am Songkul sind, dass es wir, du brauchst also keine Meditation. Du bist einfach erfrischt, du stehst auf so voll Energie.
Brauchst
du
keine Meditation oder Ruhe.
Das ist so wie eine, wo du allein mit der Natur bleiben kannst. Ja, und das wirklich, dass diese Ebene erleben kannst, diese Ruhe. Mhm. Ja, das alles schon vorbei. Also deine Probleme oder so, deine Gedanken sind, du bist du und die Natur.
Entspannung
dann,
pur.
Genau, und dann ganz freie Pferde.
Ja.
Ja, viele Pferde. Und dann Pferde für uns, das ist eher hochgeschätzt, das ist nicht nur für uns als Transportmittel, sondern auch diese von Freiheit, und dann von Stolz. Ja, und
also so eure Kultur, oder?
Genau,
die Nomadenkultur und dieses Mobilsein.
Genau, und das bietet Songkulsee an, dieses Gefühl von Freiheit. Ja.
Ich glaube, da ist jetzt viel rübergekommen, wenn ich auch noch so ein bisschen was ergänzen darf. Also es ist ein Hochgebirgsee, umrahmt von rundherum Bergen, teilweise schneebedeckt, aber riesengroße Wiesenflächen, wo so wie weiße Punkte, die Jurten drinnen sind, die Nomadenzelte, rundherum im Pferde und Tierherden. Und ich glaube, für viele von euch ist es so im Sommer dort oben auf der Alm mit den Blumen, mit dem Gras, da ist, glaube ich, viel so national
mit
Gefühl
Edelweiß
drinnen, oder?
Mit Edelweiß
ganz viel, genau. Also eine wunderschöne Landschaft.
Genau, auf die Höhe 3000.
Das ist ganz schön hoch, 3000 Meter hoch ist das Tal und von dort aus gehen die Berge dann hoch. Also es ist schon eine echte Sommerfrische und deswegen, wie gesagt, ist die beste Jahreszeit einfach die warmen Sommermonate, wo es oben angenehm herrliche Temperaturen hat.
Ja, das stimmt.
Puh, da könnte man noch viel drüber reden. Ja. Vielleicht so ein Kapitel ist Nachhaltigkeit. Da muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit mit den Guides, mit euch, das macht wirklich Freude, weil ihr ganz, ganz viele Sachen von euch aus schon so drinnen habt es angefangen, vom Trinkwasser, dass ihr schaut, dass nicht viel Plastik verwendet wird, dass es immer wieder befüllbare große Wasserflaschen gibt bei den Transporten, bis zu lokaler Einkauf. Also ihr habt da erzählt vielleicht ein bisschen was über eure Nachhaltigkeitsdinge. Ja, da gibt es ganz viel.
Genau, ja. Ein Schwerpunkt ist wirklich Nachhaltigkeit, mhm. ja. Und mhm. das vor allem, das ist Naturschutz, mhm. ja, wie du schon mhm. gesagt hast, wir vermeiden oder wir minimalisieren mhm. Plastikverwendung. Ja. Zum Beispiel bei uns in den Bussen, Minibussen steht immer eine große Flasche mhm. und dann wie als Empfehlung schreiben wir, bitte bringen Sie Ihre Flasche mit. Ja?
Ja.
Dann können Sie das nachfüllen. Und dann wir bemühen uns auch, die mit den umweltfreundlichen ja. Unterkünften zu mhm. arbeiten. Ja. Ja. Und dann und mhm. jedes Jahr, bevor diese Saison startet, das heißt im Frühling, mhm. machen wir sozusagen ein Seminar, mhm. nicht nur für unsere Guides, sondern auch für unser ganzes Staff. Mhm. Ja. Und mhm. dann auch für die Unterkünfte. Wie ja. jedes Mal wir sagen, wie muss man dann Plastik weniger verwenden, wie muss man Handtücher ja. und dann mhm. alles. Und dann, ja. wir sagen immer, unser Motto ist es, wir werden nie müde darüber jedes Jahr zu sprechen. Ja, und ja, aber wir sehen auch, je mhm. mehr wir wiederholen, desto besser dann Ergebnisse ja, haben wir ja. dann auch. Und dann dabei helfen auch unsere Guides sehr viel, mhm. ja, mhm. weil sie unterwegs sind und sie sehen mehr als wir in so einem Büro.
Ja, genau.
Und
ja.
sie helfen sehr viel, besonders Aida, ja. die war bei euch bei Seminar und sie hat dann viel, viel erlebt und viel gehört, ja. viel erfahren. Und dann sie ist auch sehr motiviert jetzt. Ja.
Ein großes Loblied wirklich an unser Team, muss ich an der Stelle sagen. Vor allem die Aida, auch so eine andere, so starke und tolle Frau, die quasi mit unserer Gruppe unterwegs war. Ich hatte das Glück, das auch zu begleiten, die dann mit unser Seminar hier in Österreich gemacht hat. Inzwischen haben wir sie dann eingeladen, nach Marokko zu reisen. Gerade, ich glaube, dieser Austausch bringt dann ganz viel Energie und neues Wissen ins Team wieder rein.
Genau, also, ja, sie kommt immer wieder mit den Ideen, ja, wir können das machen, ja, hier super. In diesem Gasthaus, wir können das machen und es funktioniert sehr toll, ja.
Ja.
Das mit unserem Team. Nein,
also es macht wirklich Freude und ich muss auch sagen, inzwischen, also vor vielen Jahren war Kirgisistan noch so, was ist denn das? Und jetzt ist schon so, unsere Reisen werden beliebter und beliebter. Wir haben jetzt inzwischen 4 verschiedene Reiserouten, die gut gebucht sind. Also das baut sich so schön auf und ich glaube, das spricht sich herum, die Qualität.
Genau, ja. Mhm. Und das toi, 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 für dieses Jahr, alle Touren sind garantiert.
Schon jetzt?
Ja, ja schon jetzt. Ja, das super. Ist das, ja, das ja. freut uns sehr, sehr total.
Na, ja. und da ist eben einfach diese Zusammenarbeit mit euch, das läuft schon seit vielen Jahren. Ihr seid genau. so ein bisschen unser Vorzeigeteam, muss ich sagen, wo wir auch, also wir haben auch in Marokko ist auch und wir haben viele tolle Partner, aber es macht wirklich Spaß, mit euch so zusammen was zu entwickeln, wieder neue Ideen zu haben, mit der AIDA zu reisen mhm. oder mit Aksamai, mit dir. Mhm. Das macht wirklich Freude.
Genau, ja. Wir sind auch darauf die sehr stolz und freuen uns auch und bemühen uns immer, etwas Neues zu bringen oder etwas für unsere Reise Beste auszubilden. Ja, ja. und ja, das mhm. dann, damit die Gäste wirklich hautnah unsere Kultur und mhm. unsere Tradition, unsere Natur vor allem erleben können.
Ich denke mal, wenn man dir so zuhört, Aksamai, dann hört man das. Ich glaube, das kommt wirklich auch über den Podcast drüber. Und ja, ich möchte es jetzt ein bisschen zusammenfassen, jetzt am Ende. Warum soll man nach Kirgisistan reisen? Da gibt es, glaube ich, kaum ein Warum, sondern man soll schnell dorthin reisen, weil es einfach ein wunderschönes Land ist, weil es eine atemberaubende Landschaft hat. Du hast gerade gesagt, viele Länder in einem Tag, in einem Land, herrliche Seen, eine lebendige Nomadenkultur, tolle Menschen und wirklich ein ganz, ganz tolles Team, das uns da durchführt und mit viel, viel Nachhaltigkeit und Wissen und Ausbildung und unermüdlichen Arbeiten dran, die Reisen immer besser zu machen. Also wer Abenteuer will, ein bisschen Natur und eine authentische Kultur erleben will, ist bei Kirgisistan sicher ganz, ganz richtig. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Aksamai, dass du da vors Mikro gekommen bist. Du warst ja ein bisschen nervös, aber das ist super gegangen, oder?
Ja, es hat sehr gut geklappt, meiner Meinung nach. Ja. Es hat mir auch viel, viel Freude gemacht. Ja. Ich bin sehr glücklich, dass ich Kirgisistan, mein Land, präsentieren durfte. Ja, ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Mit viel Charme und danke, dass du das gemacht hast. Danke.
Danke, danke sehr.
Ja, danke auch dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du ihn abonnierst, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, weil dadurch werden wir ein bisschen vorgereiht und dadurch hören dann mehr Leute den Podcast. Wenn du dich für Kirgisistan interessierst, ich habe einen eigenen Blog geschrieben über meine Reise dorthin und die verschiedenen Gegenden. Das findet man im Magazin auf unserer Webseite unter www.weltweitwandern.com. Und dann möchte ich mich recht herzlich fürs Zuhören bedanken und hoffentlich hören wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Dein Christian Lade.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.